de manera inmediata procedan a crear la división PDVSA Esequibo y CBG Esequibo, y de inmediato procedamos a conceder las licencias operativas para la exploración y explotación de petróleo, gas y minas en todo el área de nuestra Guayana Esequiba.
Queda oficialmente convocado el plebiscito del 17 de diciembre e invito a todos nuestros compatriotas a informarse y participar cumpliendo con el ineludible deber ciudadano de votar y definir en conjunto los destinos de nuestra patria.
Die beiden Männer, die ihr gerade gehört habt, das waren Nicolás Maduro, der Präsident von Venezuela, und Gabriel Boric, der Präsident von Chile. Wir sprechen in dieser Folge über zwei wichtige Volksabstimmungen in den beiden Ländern. In Venezuela geht es um die Annexion einer Region im Nachbarland Guyana und auch um Erdöl. Und in Chile geht es um die Verfassung. Die aktuelle stammt aus der Pinochet-Diktatur. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mehr als Mate, der Podcast aus und über Lateinamerika. Ich bin Sophia Boddenberg.
Und ich bin Lisa Pausch. Sophia und ich, wir sind freie Journalistinnen. Ich bin in Mendoza in Argentinien, eigentlich jetzt gerade im Norden von Patagonien unterwegs, zum Thema Öl, Erdöl unter anderem, Erdölexporte. Deswegen hört man im Hintergrund vielleicht ein bisschen Wind. Es ist nicht so gut isoliert wie sonst. Und Sophia ist in Santiago de Chile. Eigentlich sind wir, wenn nicht gerade eine unterwegs ist, gar nicht so weit voneinander entfernt. Aber das hohe Andengebirge und dazwischen auch der Aconcagua, der höchste Berg Südamerikas, liegen zwischen uns.
Ja, und die Anden sind ganz schön riesig. Wenn man da mal drüber geflogen ist, dann dimensioniert man erstmal, was das für ein riesiges Gebirge ist. Und das kann man nämlich auch gar nicht so einfach überqueren. Wir haben schon mal versucht, uns zu treffen, aber der Bus, der normalerweise von Santiago nach Mendoza oder umgekehrt fährt, der fuhr nicht, weil der Grenzübergang wegen starkem Schneefall gesperrt war. Und das war Anfang November, das ist eigentlich schon Frühling hier bei uns. Aber ja, wir schaffen das schon irgendwann noch. Das hier ist jetzt unsere 10. Podcast-Folge. Das ist eigentlich ein Grund zum Feiern, oder?
Ja! Wir haben diesen Podcast zusammen gestartet, um Leuten in Deutschland, also euch, die sich für Lateinamerika interessieren, den Kontinent oder zumindest ein paar Geschichten, ein paar Themen näher zu bringen. Und weil wir finden auch, dass zu wenig über Lateinamerika berichtet wird. Dabei passieren hier ständig so viele spannende Dinge. Aber da hören wir in den Nachrichten oft, zumindest nicht so richtig oft von. Das ist so unser Anliegen.
In dieser Folge geht es, wie eben schon angekündigt, um zwei Volksabstimmungen. Eine findet am 17. Dezember in Chile statt und die andere war schon, und zwar am 2. Dezember in Venezuela.
Außerdem sprechen wir über den Amtsantritt von Javier Milei, dem neuen Präsidenten in Argentinien. Und wir blicken zurück auf die Weltklimakonferenz und die Rolle Lateinamerikas mit einer Kollegin mit, Lisa Kuhner.
So klang das vor ein paar Jahren noch auf den Straßen von Santiago. Se va a caer la Constitución de Pinochet. Das heißt in etwa, die Verfassung von Pinochet wird stürzen. Um zu verstehen, worum es bei dem Referendum am 17. Dezember geht, müssen wir deshalb noch mal kurz in die Geschichte zurückblicken.
In Chile ist nämlich immer noch das Grundgesetz in Kraft, das Diktator Pinochet 1980 verabschiedet hat. Die Pinochet-Diktatur dauerte von 1973 bis 1990 an. Die Verfassung wurde zwar mehrfach reformiert, aber diese Grundpfeiler, die damals entstanden sind, die gibt es immer noch.
Der Hauptkritikpunkt an der Verfassung ist ihre fehlende demokratische Legitimität, weil sie eben während der Diktatur und ohne demokratische Mindeststandards verabschiedet wurde. Und insbesondere viele Linke in Chile kritisieren, dass in dieser Verfassung das neoliberale Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell verankert ist.
In Chile ist zum Beispiel das Rentensystem privatisiert, das Bildungs- und das Gesundheitssystem auch zu großen Teilen, anders als im Nachbarland Argentinien. Auch die Wasserversorgung und die Stromversorgung laufen größtenteils privat, die Autobahn, also eigentlich fast alles, was in Deutschland in öffentlicher Hand ist.
Ja, und diese krassen Privatisierungen, die sind während der Diktatur durchgeführt worden. Damals nahm auch die US-Regierung einen starken Einfluss auf das, was in Chile so los war. Sie unterstützte den Militärputsch von Pinochet 1973 und damals war Henry Kissinger Außenminister. Er ist ja vor kurzem gestorben. Deswegen erwähne ich das hier nochmal kurz. Und die chilenischen Ökonomen, die das Wirtschaftsprogramm für die Diktatur ausgearbeitet haben, die hatten vorher an der University of Chicago studiert, bei Professoren wie Milton Friedman. Er gilt als einer der wichtigsten Vertreter des Neoliberalismus, also der Idee, dass der Markt alles regeln soll und der Staat eigentlich ein Hindernis ist.
Wir kommen gleich auch noch auf Argentinien, aber hier ganz kurz der Querverweis. Auch für Javier Milei, also dem neuen argentinischen libertären Präsidenten, ist Milton Friedman ein Vorbild, und zwar so sehr ein Vorbild, dass er auch einen seiner Hunde nach ihm benannt hat, nämlich Milton. Aber zu Chile und den neoliberalen Reformen während der Diktatur, die haben zu einer großen sozialen Ungleichheit geführt. Da fast alles privatisiert ist, hängt es heute vom Einkommen ab, ob man zum Beispiel eine gute Schule besuchen kann oder an der Universität studieren kann oder ob man sich auch eine Gesundheitsbehandlung leisten kann. Deshalb gibt es immer wieder Proteste. 2006 und 2011 entstand eine große Schüler- und Studierendenbewegung und 2019 dann eine landesweite Protestbewegung, die bekannt war als Estallido Social, also als soziale Explosion. Und das hat Sophia ja auch damals sehr weit abgedeckt.
Ja, und über die Notwendigkeit, eine neue Verfassung auszuarbeiten, wird eigentlich schon seit der Rückkehr zur Demokratie 1990 diskutiert. Aber 2019 wurde das erst politisch möglich gemacht, nämlich durch die Kraft der Proteste auf den Straßen. Und als Reaktion auf diesen Druck haben die PolitikerInnen der damaligen rechten Regierung sich mit der Opposition an einen Verhandlungstisch gesetzt und beschlossen, einen verfassungsgebenden Prozess einzuleiten.
Im Oktober 2020, also vor ungefähr 3 Jahren, stimmten dann fast 80% dafür, dass eine neue Verfassung ausgearbeitet werden soll. Und sie stimmen auch dafür, dass es eine Versammlung gibt, die ausschließlich aus dafür gewählten BürgerInnen bestehen soll. Die also dann gemeinsam diese neue Verfassung bestimmt oder entwirft erstmal.
Que se funda un nuevo Chile, plural, plurilingüe, con toda la cultura, con todos los pueblos, con las mujeres, con los territorios. Ese es nuestro sueño para escribir una nueva constitución. Mañum pulamien, marishigüeu, marishigüeu, marishigüeu.
Das war die erste Sitzung des Verfassungskonvents, so hieß die verfassungsgebende Versammlung, und der wurde ein paar Monate nach dem Referendum gewählt. Elisa Loncón war die erste Präsidentin dieses Konvents. Sie ist Mapuche, so heißt das größte indigene Volk Chiles, und sie war die erste indigene Frau, die jemals so ein wichtiges politisches Amt in Chile innehatte.
Das hatte also ganz schön Symbolkraft in Chile und auch über die Grenzen Chiles hinaus. Die Wahl dieser Versammlung war in vieler Hinsicht einzigartig für Chile. Sie wurde mit Geschlechterparitätsregel zum Beispiel gewählt, bestand also zur Hälfte aus Frauen. 17 der 155 Sitze waren für die 10 indigenen Völker reserviert. Die Beteiligung von parteilosen KandidatInnen war auch erlaubt, wodurch auch RepräsentantInnen sozialer Bewegungen gewählt werden konnten, zum Beispiel aus den feministischen Bewegungen und aus der Umweltbewegung.
Die Versammlung hatte dann ein Jahr lang Zeit, um die Verfassung auszuarbeiten. Und das Ergebnis war so ziemlich das Gegenteil von der alten Verfassung aus der Diktatur. Sie sollte die öffentliche Bildung und Gesundheit stärken, Rechte von Frauen, queeren Menschen und Indigenen, die Rechte der Natur in der Verfassung verankern, also so etwas wie einen Sozialstaat aufbauen.
Und im September 2022 haben dann aber über 60% der Menschen diesen Entwurf abgelehnt. Warum, Sophia?
Ja, das ist eine gute Frage. Es gibt da viele Gründe für. Ich glaube, man kann nicht nur einen nennen. Also zum einen gab es sehr wenige Informationen nur über diesen Verfassungstext, diesen Verfassungsentwurf. Sehr wenige Leute haben den überhaupt gelesen. Es wurde auch kaum darüber berichtet. In Chile gibt es ja keine öffentlich-rechtlichen Medien, sondern nur Privatfernsehsender und ja, Zeitungen, die fast alle konservativ und unternehmernah orientiert sind. Und das hat eben die Grundlage dafür geschaffen, dass auch viele Fake News verbreitet wurden und viele Menschen, die auch geglaubt haben, auch Verschwörungstheorien, dass die neue Verfassung eine kommunistische Diktatur aufbauen würde und solche Sachen. Und außerdem herrschte bei dem Referendum auch zum ersten Mal Wahlpflicht. Da sprechen wir auch später noch drüber mit einer Politikwissenschaftlerin, wie sich das auf das Ergebnis ausgewirkt hat.
So, und nachdem die Verfassung dann abgelehnt wurde, ging alles nochmal von vorne los. aber dann komplett in die andere Richtung. Also es wurde eine neue Versammlung gewählt, dieses Mal mit einer Mehrheit der rechtsextremen republikanischen Partei. Und der Entwurf, den diese Versammlung ausgearbeitet hat, ist quasi das Gegenteil von dem letzten Entwurf. Der Neutext behält viele Prinzipien der Verfassung aus der Diktatur weiterhin bei und er hat noch neue hinzugefügt. Wenn die Verfassung angenommen wird, könnte sie ein Abtreibungsverbot verfassungsrechtlich verankern mit einem Artikel, der das, Zitat, Leben von Ungeborenen schützt. Sie soll aber auch Abschiebungen von MigrantInnen beschleunigen, das Streikrecht einschränken und die Privatisierung der Rentenversicherung garantieren. Moment, ich dachte, die Renten wären schon privat.
Genau, aber das würde dann jetzt dann nochmal in der Verfassung festgeschrieben werden, dass sie auch nicht mehr entprivatisiert werden können.
Ah, okay, krass. Hm.
Ja, und über diesen Entwurf wird am 17. Dezember abgestimmt. Die Parteien aus der Regierungskoalition und auch linke und feministische Organisationen rufen dazu auf, sie abzulehnen, weil sie sagen, dass dieser Text noch schlimmer ist als die Verfassung aus der Diktatur und außerdem das neoliberale Modell, das ja schon in der alten Verfassung verankert ist, jetzt nochmal demokratisch legitimieren würde. Anschließend würde es dann noch schwieriger werden, Veränderungen zu erreichen. Wir haben mit der Politologin Claudia Heiß gesprochen. Sie ist chilenische Politikwissenschaftlerin, arbeitet an der Universidad de Chile. Ihr fragt euch vielleicht, warum sie Heiß mit Nachnamen heißt. Das ist ja ein sehr deutscher Nachname. Sie hat einen deutschen Großvater, hat sie mir erzählt. Ja, und sie forscht zu verfassungsgebenden Prozessen und hat auch 2020 ein Buch veröffentlicht mit dem Titel »Warum brauchen wir eine neue Verfassung?« Und sie sieht diesen neuen Entwurf, über den jetzt abgestimmt wird, ziemlich kritisch.
Claudia Heiß sagt, dass die Probleme, die die Verfassung aus der Diktatur verursacht hat, sich durch diese neue Verfassung noch verschlimmern könnten. Viele Aspekte, die in der aktuellen Verfassung nur angedeutet werden, sind in dem neuen Entwurf zum Beispiel viel deutlicher formuliert.
Zum Beispiel beim Thema Abtreibung, da ist jetzt in diesem neuen Text ein Artikel drin, der das Leben der Ungeborenen schützt und das ist so formuliert, la vida de quien está por nacer, dass das so interpretiert werden könnte, als wäre der Fötus eine Person und das könnte eben, so sagt Claudia Heiß, von Abtreibungsgegnern dann angeführt werden am Verfassungsgericht und ein mögliches Gesetz zur Legalisierung von Abtreibung als verfassungswidrig erklären. Momentan ist Abtreibung in Chile nur in 3 Fällen erlaubt, nach Vergewaltigungen, bei der Lebensgefahr der Mutter oder wenn der Fötus nicht überlebensfähig ist und sogar dieses Gesetz könnte dann als verfassungswidrig erklärt werden.
Ein weiterer Punkt, der auch in dieser Verfassung mit drinsteht, ist zum Beispiel der Vorrang von privaten Trägern im Bildungs- und Gesundheitssystem. Also der Entwurf nimmt viele Aspekte auf, die eigentlich in Gesetzen geregelt werden müssten. Denn um die Verfassung zu verändern, braucht es eine Zweidrittelmehrheit. Das heißt, der Verfassungsentwurf würde den Handlungsspielraum von linken oder sozialdemokratischen Regierungen in Zukunft stark einschränken. Und das könnte die politischen Spannungen noch vergrößern, sagt Claudia Heiß. Die Idee hinter der Verfassungsänderung war ja eigentlich, mehr Raum zu schaffen für eine Politik, die von diesem neoliberalen Kurs der Diktaturverfassung bisher abweicht. Stattdessen begrenzt dieser Verfassungsentwurf die Möglichkeiten politischer Veränderungen noch mehr. Das ist so ein bisschen das Fazit von Claudia Heiß.
Die Rechten konzentrieren sich im Wahlkampf stark auf die Themen Sicherheit und Migration. Claudia Heiß sagt, dass das eine populistische Kampagne ist. Und es könnte auch sein, dass sie erfolgreich sein wird. Denn die Menschen wählen häufig aus Gründen, die gar nichts damit zu tun haben, was bei der Wahl eigentlich gefragt wird, sagt sie. Besonders das Thema Sicherheit ist für viele Menschen in Chile gerade sehr wichtig. Das liegt daran, dass es halt viel Kriminalität gibt auf den Straßen, also sowohl Raubüberfälle und auch Drogenhandel, besonders in den ärmeren Vierteln. Und deswegen wird dieses Thema politisch stark ausgenutzt und damit wird viel Wahlkampf gemacht. Und es wird dann halt sehr reduziert und einfach nur gesagt, wir schaffen mehr Sicherheit und stellen mehr Polizisten ein oder so, anstatt eigentlich auf die Probleme einzugehen, die überhaupt dazu führen, dass es so viel Kriminalität gibt, wie zum Beispiel die soziale Ungleichheit und andere strukturelle Probleme. Ja, und anstatt eine sachliche Debatte über die politischen Inhalte zu führen, geht es im Wahlkampf eigentlich um Gefühle, um Unsicherheiten und um Ängste.
No hay un debate profundo, desapasionado sobre los contenidos políticos de lo que se está discutiendo, sino que al contrario, se movilizan las pasiones, se movilizan las inseguridades y los temores.
Den letzten Umfragen von Anfang Dezember zufolge sprechen sich mehr Menschen gegen den Verfassungsentwurf aus, je nach Umfrage zwischen 40 und 50% und 30 bis 40% etwa dafür. Also Die Hälfte der Befragten ist noch unentschlossen. Und ich frage mich schon so, mit dem Blick aus dem Nachbarland, wie kommen diese Extreme zustande? Erst eine linke progressive Verfassung und dann eine rechts. Wie kann das passieren?
Yo creo que hay dos cosas como mínimo que decir. Primero, el voto negativo y segundo, el voto obligatorio.
Ja, das haben wir Politikwissenschaftlerin Claudia Heiß gefragt und sie hat dazu zwei Gründe genannt. Sie sagt einmal das Voto negativo, also das könnte man so übersetzen mit Negativstimme oder eine Art Antistimme, mit der die Menschen ihre Ablehnung ausdrücken wollen gegenüber denjenigen, die in der Regierung sind. Und Claudia Heiß sagt, der andere wichtige Aspekt ist auch die Wahlpflicht. Die gilt nämlich erst seit dem Referendum vom letzten Jahr, als die Verfassung abgelehnt wurde. Davor war die Wahlbeteiligung immer sehr niedrig, bei nur 50% etwa. Und deswegen geht jetzt diese neuen Wähler, die jetzt wählen gehen, gehen eigentlich nur wählen, weil sie dazu verpflichtet werden. Und das sind eben genau die Menschen, sagt Claudia Heiß, die stark politikverdrossen sind, häufig auch in armen Verhältnissen leben oder ein niedriges Bildungsniveau haben. Und diese Menschen wählen häufig rechts, und zwar, weil die Rechte ihre Unzufriedenheit ausnutzt und eben auch die Verzweiflung, die Hoffnungslosigkeit dieser Menschen, die auch das Gefühl haben, aus dem politischen System ausgeschlossen zu sein.
¿Cómo lo ves?
Yo creo que ese es un fenómeno incluso no solo latinoamericano, es un fenómeno como global.
Und das ist nicht nur in Chile so, sondern weltweit, sagt Claudia Heiß. Die Ungleichheit steigt, nicht nur in Chile, die steigt auch in anderen lateinamerikanischen Ländern. Und das führt zu Wut.
Genera mucha rabia. Yo creo que esa rabia es la que se transmite en todos estos movimientos populistas, antisistémicos.
Damit sind wir auch schon in Argentinien bei unserem nächsten Thema. Javier Milei hat ja mittlerweile sein Amt angetreten. Er, zur Erinnerung, bezeichnet sich selbst als Anarchokapitalist und als Libertär. Wir haben auch übrigens eine ganze Folge zu ihm gemacht und seiner Aufstiegsgeschichte. Könnt ihr euch gerne anhören. Bei seiner Amtseinführung waren auch die rechtsextremen PolitikerInnen aus anderen Ländern präsent. Zum Beispiel Jair Bolsonaro, Donald Trump, Viktor Orban aus Ungarn und auch der Chef der rechtsextremen Vox-Partei aus Spanien. Aber auch der linke chilenische Präsident, der sicher versucht, trotz der politischen Differenzen eine gute Beziehung aufzubauen zum Nachbarland. Und auch aus Paraguay und Uruguay die Präsidenten.
Und auch aus der Ukraine. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky war in Buenos Aires mit einem riesigen Sicherheitsaufgebot. Warum? Zelensky versucht natürlich überall jetzt auch BündnispartnerInnen zu finden. Auch weil die Unterstützung aus dem Westen zumindest langsam aber deutlich nachlässt. Und Milei hat sich anders als andere lateinamerikanische Länder, also beziehungsweise anders als andere Staatschefs in Lateinamerika klar auf die Seite der Ukraine gestellt und zum Beispiel einen Ukraine-Lateinamerika-Gipfel angekündigt mit Sitz in Buenos Aires. Milei ist ja explizit pro-westlich, also auch pro-Ukraine und pro-Israel, was starke Symbolkraft hatte an dem Tag, an dem er angetreten ist. Argentiniens Nachbarland Brasilien war nicht vertreten, also der zumindest nicht der aktuelle Präsident Lula, denn den hatte Milei immer wieder als korrupten Kommunisten beschimpft und Lula hat dann die Einladung abgelehnt, ist also nicht gekommen. Milei hatte im Wahlkampf noch damit geworben, dass er gegen die, Zitat, politische Kaste ist, aber man muss dazu sagen, dieses ganze politische Establishment ist inzwischen auch ganz schön gut eingebunden in Mileis Regierung. Das heißt, Milei ist dadurch inzwischen auch gemäßigt da. Er schreit nicht mehr und schimpft nicht mehr rum. Ich glaube, das kann er auch gar nicht mehr als Präsident. Das wurde ihm sofort gesagt. Aber auch inhaltlich, also viele seiner radikalen Vorschläge wird er jetzt erstmal so nicht umsetzen können, auch weil er gar keine Mehrheit hat.
Ich habe ein paar Beispiele von PolitikerInnen, die Milei als MinisterInnen ernannt hat. Da ist zum Beispiel Patricia Bullrich. Sie war die Drittplatzierte bei den Präsidentschaftswahlen und Milei hatte sie vorher auch noch beschimpft und beleidigt. Sie ist von der liberal-konservativen Koalition und steht etwas weiter rechts in dem Lager. Sie ist jetzt Sicherheitsministerin und hat angekündigt, alle Proteste, die Straßensperrungen beinhalten, zu verbieten und auch niederzuschlagen, wenn sie trotzdem stattfinden. Mileis Wirtschaftsminister Luis Caputo ist ein Mann, der auch schon unter der konservativ-liberalen Regierung von Mauricio Macri Finanzminister war und danach Präsident der Zentralbank. Ihm wurde damals mit den Paradise Papers nachgewiesen, Verbindungen zu Offshore-Fonds zu halten. Und er war auch maßgeblich daran beteiligt, dass Argentinien 2018 Rekordschulden beim Internationalen Währungsfonds aufgenommen hat. Auch mit dabei ist Martin Menem, der Präsident der Abgeordnetenkammer, und er ist Neffe von Ex-Präsident Carlos Menem, der in den 90er Jahren auch schon einmal eine krasse Privatisierungswelle durchs Land gespült hat.
Der Wirtschaftsminister und der Ex-Präsident Macri, also alle, die wir so gerade eben genannt haben, sind auch alle auf die gleiche katholische Privatschule gegangen in Buenos Aires, die mehrere hundert Euro kostet im Monat und als argentinische Eliteschule gilt. Das nur in dem Kontext, dass Milei immer wieder gesagt hat, die PolitikerInnen, das ist alles eine blöde Kaste, mit der will ich nichts mehr zu tun haben und ihre Privilegien werde ich alle auslöschen. So, das heißt, die Leute gucken jetzt auch ganz aufmerksam, Moment, wo passieren die Streichungen und wo passieren die Kürzungen und hält Milei sein Wort oder tut das nicht, weil er auf diese sogenannte politische Kaste angewiesen ist.
Milei hat bei seinem Amtsantritt angekündigt, dass es ein Schockprogramm geben wird. Das ist übrigens auch der gleiche Begriff, der in Chile während der Diktatur verwendet würde, also ein Schockwirtschaftsprogramm, was eben auch mit der Kürzung der Staatsausgaben zu tun hat. Und er hat gesagt, dass es in den nächsten Monaten hart werden wird und dass die Inflation eben auch nochmal ansteigen wird.
Auf jeden Fall wurde dann bekannt gegeben, zum einen, dass die Währung um 50% abgewertet wird, also der Dollarkurs, der offizielle, von 400 auf 800 Pesos ansteigt. Was heißt das jetzt und warum passiert das? Oh Gott, wir wollen jetzt gar nicht zu tief eintauchen, aber es gibt ja den offiziellen und den Schwarzmarktkurs für Dollars in Argentinien. Der offizielle Kurs wurde bisher künstlich niedrig gehalten und man konnte nicht überall frei Dollars kaufen. Deswegen gab es einen Schwarzmarkt. Das Problem, wenn einer dieser Kurse steigt in Argentinien, dann steigen auch oft die Preise, weil es immer die Erwartung gibt, Hilfe, der Dollar steigt, jetzt wird alles teurer. So. Und jetzt wird auch wirklich gerade alles teurer, nicht nur wegen diesem Preissprung beim Dollar, sondern auch, weil Benzin teurer wird, weil Preisabkommen ausgelaufen sind, also Preisabsprachen, die die Regierung vorher hatte, weil Milei Subventionen für Energie und für den öffentlichen Transport, also für den öffentlichen Nahverkehr, streichen möchte. Auch die Mieten werden wohl steigen, weil Milei das Mietgesetz außer Kraft setzen will. Es wurden jetzt auch Preiserhöhungen bei Lebensmitteln angekündigt zwischen 20% und 100%. Und die Frage ist jetzt, wie viel von diesem Sparkurs müssen die Leute mit den geringsten Einkommen, also die Unterschicht und die Mittelschicht, tragen, weil die höheren Preise im Supermarkt ja vor allem eben bei diesen Leuten ankommen und immer mehr Menschen auch aus der Mittelschicht in Richtung Armut abrutschen können.
Ja, das waren ein paar Beispiele von Mileys ersten Schritten als Präsident. Er hat zumindest das Kindergeld verdoppelt und auch das Geld für die Lebensmittelkarten für die Allerärmsten erhöht. Das wird wohl aber nicht ausreichen, um die ganzen anderen Maßnahmen und die Preissteigerungen auszugleichen.
Wie es damit weitergeht, hört ihr auch hier in den nächsten Wochen.
Iniciar una nueva etapa. Y esta etapa se inicia en el ejercicio pleno de la soberanía popular, la soberanía constitucional, la soberanía nacional.
So, damit kommen wir zu unserem nächsten großen Thema, nämlich zu dem Referendum in Venezuela. Ihr habt gerade den venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro gehört, als er angekündigt hat, die Region Essequibo, die zum Nachbarland Guyana gehört, zu annektieren und dort auch Erdölförderlizenzen zu vergeben. Das Referendum fand am 3. Dezember statt und dort wurde nachgefragt, ob die Bevölkerung das Vorhaben unterstützt, diesen Landesteil zu annektieren. Der Regierung zufolge haben mehr als 90% der WählerInnen dafür gestimmt, das Gebiet zu annektieren und die Wahlbeteiligung lag offiziellen Angaben zufolge bei 50%. Es gab aber auch Videos auf Social Media, die leere Wahlbüros zeigen, also die Informationen lassen sich nicht überprüfen.
Die Essequibo-Region hat eine Fläche von ungefähr 160.000 Quadratkilometern. Das ist etwas weniger als die Hälfte der Fläche von Deutschland. Und das Gebiet macht etwa 2/3 des Staatsgebiets von Guyana aus und besteht größtenteils aus Wald. Dort leben ungefähr 125.000 Menschen. Von ihnen sind viele Indigene. 9 indigene Gruppen gibt es dort insgesamt. Und die Vorfahren dieser Menschen lebten dort also schon, bevor es Venezuela und Guyana überhaupt gab. Der Konflikt zwischen den beiden Ländern reicht auch noch bis in die Kolonialzeit zurück. Im 18. Jahrhundert gehörte die Essequibo-Region nämlich zum spanischen Kolonialreich. Nach der Unabhängigkeit Venezuelas im Jahr 1811 dann zu Venezuela.
Und dann besetzte Großbritannien das heutige Guyana und die britische Regierung zog die Grenzlinien dann einfach ein bisschen weiter westlich und schickte Truppen in die Region. 1899 sprach dann ein internationales Schiedsgericht die Essequibo-Region British Guyana zu. Damals war das noch Teil des Vereinigten Königreichs, das Land. Und Venezuela erkennt diese Grenze bis heute nicht an. Guyana erreichte erst 1966 seine Unabhängigkeit vom Vereinigten Königreich.
Das heißt, das ist ein uralter Konflikt, der seine Wurzeln in der Kolonialzeit hat. Und warum will ausgerechnet jetzt die venezolanische Regierung Essequibo annektieren? Das hat vor allem zwei Gründe, einen innenpolitischen und einen wirtschaftlichen. In Venezuela sind im nächsten Jahr Präsidentschaftswahlen, auch weil der Präsident Maduro diese Wahlen versprochen hat, damit die USA im Gegenzug die Sanktionen lockern. Und gleichzeitig befindet sich das Land aber in einer schweren Wirtschaftskrise, schon länger. Der monatliche Mindestlohn zum Beispiel beträgt derzeit ungefähr 4 €. Über 7 Millionen Menschen haben das Land schon verlassen in den letzten Jahren. Die meisten sind in andere lateinamerikanische Länder ausgewandert. Maduro ist schon seit 10 Jahren Präsident. Er regiert das Land autoritär und verfolgt auch seine politischen GegnerInnen. Das heißt, seine Wiederwahl ist zumindest gefährdet. Und mit der Volksbefragung versucht er ein Stück weit ein Gefühl der nationalen Einheit zu schaffen und von der wirtschaftlichen und politischen Krise abzulenken.
Und der zweite Grund für dieses Referendum ist, dass es in der Essequibo-Region riesige Erdölvorkommen gibt. Deshalb hat Venezuela die größten Erdölreserven der Welt und seit dem Ukraine-Krieg und dem Ölembargo gegen Russland steigt das weltweite Interesse an Erdöl aus Lateinamerika. Der Konflikt zwischen Venezuela und Guyana hat also direkt mit der globalen Energiekrise zu tun. Das Erdöl in der Essequibo-Region hat 2015 der US-amerikanische Ölkonzern ExxonMobil entdeckt. Außerdem werden in der Region auch andere Rohstoffe vermutet, wie zum Beispiel Gold, Diamanten, Bauxit und seltene Erden. Guyana könnte mit diesen neu entdeckten Erdölreserven zu einem der weltweit wichtigsten Förderländer werden. Und das Land ist momentan eines der ärmsten Länder Lateinamerikas und erhofft sich davon natürlich Wirtschaftswachstum. Der Großteil der Einnahmen von diesem Erdölabbau würde aber an den US-Ölkonzern gehen. Die US-Regierung unterstützt Guyana in dem Konflikt und hat auch eine Luftwaffenübung durchgeführt.
Mehrere Länder in Lateinamerika haben auch gemeinsam ihre Sorgen ausgedrückt in dem Konflikt, sich nicht klar positioniert, sondern gesagt, löst es mal bitte friedlich, aber löst diesen Konflikt. Jetzt haben sich der venezolanische Präsident und der guyanische Präsident zu einem Krisentreffen auf der Karibikinsel St. Vincent und die Grenadinen getroffen. Und der Präsident von Guyana, Irfan Ali, hat bei dem Treffen deutlich gemacht, dass Guyana keinen Krieg will und darauf besteht, den Konflikt vor dem Internationalen Gerichtshof der Vereinten Nationen zu lösen. Jetzt haben sich beide Länder versprochen, gegenseitig sich nicht zu bedrohen und auch keine Gewalt anzuwenden. Man kann also sagen, dieser Konflikt ist ein bisschen deeskaliert und die beiden wollen sich auch nochmal treffen in Brasilien. Brasilien hat sowieso eine sehr große Vermittlerrolle gespielt und Brasilien hat ja auch Grenze zu beiden Ländern.
Wir haben über dieses Thema mit Liliana Buitrago gesprochen. Sie ist Venezolanerin und Mitglied der Beobachtungsstelle für politische Ökologie in Venezuela. Sie forscht zu sozioökologischen Konflikten mit Genderperspektive. Sie hat uns gesagt, dass sie selber lieber nicht öffentlich sagen möchte, für welche Option sie gestimmt hat bei dem Referendum, weil es eben politische Verfolgung in Venezuela gibt und die Regierung auch angekündigt hat, diejenigen zu verfolgen, die nicht für die Annexion von der Essequibo-Region gestimmt haben.
Weil sie als Vaterlandsverräter zum Beispiel eingestuft werden.
In este momento con la situación energética global, el poder tener control sobre esas reservas es fundamental para los países que están invirtiendo allí.
Liliana Buitrago sagt, dass im Kontext der globalen Energiesituation viele Länder darum ringen, die Kontrolle über die Energieressourcen zu haben. Nicht nur die USA investieren in Guyana, sondern auch China, Frankreich oder auch andere Länder.
China, Francia, hay muchísimos países allí invirtiendo.
Liliana Buitrago sagt, dass es eigentlich keine gute Lösung für diesen Konflikt gibt. Denn selbst wenn die Essequibo-Region Teil von Guyana bleibt, wird dort trotzdem weiter Erdöl abgebaut werden. Und das wird gravierende Folgen für das Ökosystem vor Ort haben. Die Erdölförderung wird auch das Leben der indigenen Gemeinden gefährden, sagt sie. Also egal, zu welchem Land die Region gehört, ihre Zukunft wird die Zerstörung durch die Erdölförderung sein. Und das findet Liliana ziemlich traurig, sagt sie, insbesondere im Kontext der Klimakrise.
El destino de ese territorio es la explotación. El destino de ese territorio lamentablemente es la pérdida de su vida, ¿no? Fundamental y esencial en este momento de cambio climático, de crisis ambiental, de crisis civilizatoria. Y eso es lo triste, ¿no? De toda esta situación.
Vor wenigen Tagen ist die Weltklimakonferenz zu Ende gegangen und wir wollen jetzt nochmal zurückschauen auf die Rolle Lateinamerikas. Darüber sprechen wir mit der Journalistin Lisa Kuna.
Sie arbeitet für den Klimanewsletter von Climate Table, die klimapolitisch ständig Updates bringen und Einordnungen und Analysen. Lisa Kuna sitzt in Leipzig, ist aber immer wieder in Lateinamerika und auch länger in Brasilien gewesen, immer wieder. Und sie hat die ganze Woche von morgens bis abends die COP beobachtet. Beruflich. Hi Lisa.
Hi Lisa.
Ging es dir besser vor der COP oder jetzt nach der COP?
Ich glaube, jetzt nach der COP bin ich vor allem auch froh, dass sie vorbei ist. Es ging so, also es war ja nicht nur eine Woche, es waren sogar über 2 Wochen COP. Und es war einfach sehr intensiv und sehr viel Arbeit auch. Und ich muss sagen, aber ich bin so zumindest zur Hälfte positiv überrascht, wie sie ausgegangen ist. Genau.
Weil es ja doch ein kleiner Kampf war noch am Ende. Die Frage, ob eine Abkehr von den fossilen Brennstoffen kommt, kein Ausstieg. Was hat dich überrascht und wo sagst du, ist es vielleicht doch noch ein gutes Ergebnis?
Also ich glaube einfach, dass irgendwie fossile Brennstoffe sind das erste Mal so als wichtigster Treiber des Klimawandels in einem Abkommen von der COP. Das ist schon mal wichtig. Das war jetzt tatsächlich nicht so überraschend, aber es war schon überraschend, dass, oder für mich und ich glaube auch für viele Leute Beobachtende, war das überraschend, dass dann da irgendwie auch nochmal so ein Kompromiss gefunden wurde mit einem eben Transition Away, Abkehr von. Das ist vielleicht nicht so stark wie Ausstieg, aber es ist auf jeden Fall stärker als irgendwie Herunterfahren, also Phase Out, was davor auch noch zur Debatte stand. Also genau, das hat mich positiv überrascht. Ja.
Was heißt das denn für Lateinamerika, wenn man das mal grob zusammenfassen kann? Dort gibt es ja auch einige Projekte für Ölexplorationen und auch für Ölexporte.
Genau, also es gibt ja auch super viele Länder in Lateinamerika, die sehr abhängig noch sind von fossilen Brennstoffen. Eben Venezuela, Brasilien exportieren Öl, aber Kolumbien zum Beispiel auch Kohle. Und das sind alles wirtschaftlich wichtige Einnahmequellen. Und es ist natürlich jetzt total, also das ist auf jeden Fall ja schon davor für diese Länder klar gewesen, dass es nicht immer die Zukunft sein wird. Aber es ist natürlich mit diesem Beschluss jetzt noch schwieriger oder auf jeden Fall noch eine größere Herausforderung, da jetzt Alternativen zu finden, auch wirtschaftliche Alternativen. Aber ich glaube, eigentlich ist es eine Chance, weil es quasi jetzt so eine weltweite langfristige Entscheidung gibt und es auch eine Richtung gibt. Und es klar ist, dass diese Richtung weltweit langfristig weg ist von Fossilen und es jetzt eben auch die Möglichkeit gibt, langfristige Planung anders aufzubauen. Da gibt es ja auch Unterstützung. Deutschland hat zum Beispiel so Klimapartnerschaften in Lateinamerika schon mit Peru und Kolumbien, wo finanziell Energiewende unterstützt werden kann. Und da, glaube ich, ist es eine große Chance auch, dass es jetzt einfach so einen Paradigmenwechsel auch vielleicht in der internationalen Politik gibt. Und dazu kommt ja noch, dass nicht nur der Ausstieg aus Fossilen beschlossen wurde, sondern es gibt ja auch noch so andere Ziele, die beschlossen wurden, wie zum Beispiel die Verdreifachung von Erneuerbaren bis 2030. Und das ist, glaube ich, für Lateinamerika auch eine große Chance, dass es so ein internationales Rahmenwerk dazu gibt. In aktuelle Prognosen sagen so, dass in Lateinamerika sich Erneuerbare bis 2027 verdoppeln. Das ist ja schon mal gar nicht so weit weg von Verdreifachen bis 2030. Und da gibt es halt ganz, ganz viel Potenzial noch. In vielen lateinamerikanischen Ländern gibt es ja schon so mehr oder weniger viel grüne Energie seit Anfang der 2000er, weil da so große Wasserprojekte gebaut worden sind. Die würden wir heute vielleicht nicht mehr als nachhaltig einstufen. Die produzieren zwar emissionsfreie Energie, aber hatten halt super viele andere negative Effekte. Aber es gibt eben auch super viel Potenzial, um so richtige Erneuerbare, also Windkraft und Solar auszubauen. Genau, und ich glaube, das ist einfach auch eine Chance für Lateinamerika.
Gibt es da so ein Land, das so ein bisschen das Vorbild ist?
Also man kann zum Beispiel auf Uruguay gucken. Uruguay hatte 2005 noch, also der allergrößte Teil von Energie kam aus fossilen Brennstoffen. Und dann haben die angefangen, krass in Erneuerbare zu investieren. Zwischendurch haben die auch mal gemerkt, dass auch diese Wasserkraft irgendwie nicht mehr die Lösung der Zukunft ist, weil durch Trockenheiten auch da plötzlich nicht mehr die Sicherheit für Energie war. Also waren Stauseen einfach zu leer und so weiter. Und die decken jetzt 98% ihres Strombedarfs aus Erneuerbaren. Das ist schon eine ganz schön krasse Leistung. Aber ich glaube, man muss schon auch mal einsehen, dass quasi so aus einer europäischen Perspektive macht es voll viel Sinn und es ist auch wichtig, in Lateinamerika auf Erneuerbare zu gucken. Aber die größten Emissionen in Lateinamerika kommen leider aus Land Use Change, also aus Abholzung. Und es ist nochmal ein anderes Thema.
Du hast gerade gesagt, es geht perspektivisch auch in Lateinamerika dahin, dass es immer mehr erneuerbare Energien gibt. Kann man denn sagen, bis wann zum Beispiel die weltweite Nachfrage nach Öl so sehr sinkt, dass sich auch diese Projekte nicht mehr lohnen?
Ich glaube, so einfach kann man das nicht sagen. Man geht davon aus, dass der Peak der Nachfrage nach fossilen Brennstoffen in den nächsten 5 Jahren ist. Viele hoffen schon 2025. Aber genau, bis dahin und auch darüber hinaus wird natürlich der Verkauf von fossilen Brennstoffen irgendwie lukrativ sein für viele Länder. Man hat jetzt auch nochmal, Brasilien zum Beispiel hat jetzt direkt nach der COP irgendwie Bohrungsrechte für über 600 Ölfelder versteigert, auch in Amazonien und auch in diesem Meeresschutzgebiet Fernando de Noronha. Also man sieht schon, dass quasi gleichzeitig noch in Fossile investiert wird, obwohl der Trend klar ist. Genau, das kann man, glaube ich, nicht klar sagen, wann es aufhört.
Es gibt auch, und deswegen frage ich nochmal, auch in Argentinien gerade Projekte, zum Beispiel wird nach Ölquellen gesucht und auch jetzt mit den Bohrungen bald begonnen, vor der Küste in Mar del Plata. Und im Norden von Patagonien entsteht der größte Hafen zum Export von Rohöl. Da kommt eine Ölleitung aus Vaca Muerta jetzt an, und also beziehungsweise es wird gebaut, wird geplant und wurde teilweise schon gebaut. Also deswegen die Frage, wie lange können diese Projekte laufen, realistisch, also mit Blick auf einen Ölpreis, der sinken könnte in Zukunft. Also es sind ja eben nochmal krasse Investitionen, die hier passieren. Oder auch, ne, gerade der Konflikt in der Essequibo-Region in Venezuela, wo es ja auch mit um Öl geht.
Ein Punkt ist, dass Erneuerbare immer günstiger werden und deswegen quasi auch irgendwann Öl vielleicht zu teuer wird. Aber im Moment, auch mit der Energieknappheit in den letzten Jahren, kann und konnte man damit schon viel Geld machen. Man muss jetzt auch nochmal so gucken, Brasilien zum Beispiel ist jetzt auch bekannt worden, tritt der OPEC dabei, also dieser Organisation von ölexportierenden Staaten, die eigentlich so ein super, also die bremsen immer nur auf Klimaverhandlungen. Ich glaube, man sieht einfach, dass, und ich glaube, das gilt für viele lateinamerikanische Länder, die sind da so sehr zweigleisig unterwegs. Die wollen einerseits Erneuerbare, aber andererseits brauchen oder zumindest verdienen sie halt auch noch sehr gut mit den Fossilen und haben da den Ausstieg noch nicht so richtig vor Augen. Viele lateinamerikanische Länder haben auch noch kein Ausstiegsdatum festgesetzt.
Welche Rolle hatte Brasilien jetzt auch auf der COP? Unter Bolsonaro war Brasilien ja abgekehrt, beziehungsweise hatte Rekordwerte für Entwaldung. Wie sieht es heute aus?
Lula hatte ja letztes Jahr schon direkt auf der COP, da war gerade so gewählt worden, gesagt, dass er dann 2025 die COP30 gerne in Brasilien ausrichten will. Und seitdem setzt er auf jeden Fall gerne so große Zeichen, um irgendwie zu zeigen, dass Brasilien so zurück ist in der Klimaschutzliga. Die Entwaldung im Amazonas ist auch wirklich stark zurückgegangen, über 60%. Auch nicht nur im Brasilianischen, auch in Bolivien und Kolumbien ist die Entwaldung stark zurückgegangen. Man dachte, das ist irgendwie nicht so ganz unkritisch sehen. In Brasilien ist irgendwie in anderen Regionen die Entwaldung gestiegen, so zum Beispiel im Cerrado, das ist diese Savannenlandschaft, in der es auch super viel Biodiversität gibt. Aber ich glaube, man kann schon sehen, dass Brasilien wieder sehr viel stärker am Start ist, auch wenn man da schaut, wie das jetzt personell besetzt ist. Marina Silva, die Umweltministerin ist, ist eine super qualifizierte Person und da sind auch also so Stabstelle Klimaschutz und so, die sind einfach alle gut besetzt. Und da kommen jetzt auch viele Ideen. Brasilien hat zum Beispiel noch auf der COP so einen Fonds vorgeschlagen, tropische Wälder für immer Fonds. Und da soll halt langfristig Finanzierung für Regenwälder mit dem aufgetrieben werden. Und gleichzeitig haben die aber auch Geld für diesen Amazonienfonds, den es ja schon länger gibt, eingetrieben. Da investieren zum Beispiel immer Norwegen, Deutschland, jetzt hat auch Großbritannien da irgendwie Millionen versprochen. Genau. Also ich glaube, die sind auf jeden Fall zurück und die sehen auch stark, dass man im Moment mit Waldschutz, also für Waldschutz Gelder bekommen kann. Und das hat Lula auch sehr auf dem Schirm. Genau, also das ist nicht nur Eigennutz, sondern auch, so ihm ist auch klar, dass es jetzt ein Momentum ist, um da Finanzierung zu bekommen. Genau.
Es waren ja auch einige VertreterInnen von indigenen Völkern auf der COP. Wie haben die sich denn, kannst du vielleicht ein paar Beispiele nennen, zu der Abschlusserklärung auch geäußert oder generell zu der Konferenz, zu dem Ergebnis?
Mhm. Also indigene Völker denken ja generell Klimaschutz ganz oft so mit Menschenrechtsschutz und auch so Landrechten zusammen. Das hat den Hintergrund, dass das Land, das als indigenes Land ausgezeichnet ist, weltweit am wenigsten Biodiversitätsverlust gibt es da, am wenigsten Entwaldung. Das in Brasilien zum Beispiel sieht man das immer ganz, ganz stark. Und bisher, was ich da so gelesen und gehört habe, war das zumindest so Verhalten positiv. Kleber Caripunha, der spricht für die indigenen Völker in Brasilien, für so einen Dachverband, der hat gesagt, das ist ein gutes Ergebnis, aber es reicht nicht, das aufzuschreiben, sondern es ist jetzt auch sehr wichtig, dass das umgesetzt wird und eben, dass dabei auch Menschenrechte und auch speziell die Landrechte von Indigenen gewahrt werden.
Wenn ihr euch auch dafür interessiert und zum Thema Klima in Lateinamerika, aber auch andere Themen in Brasilien, dann folgt Lisa doch gerne auf Instagram oder X oder Blue Sky. Da ist sie überall. Die Links packen wir auch mit in die Shownotes. Damit kommen wir zum Ende unserer Folge von Mehr als Mate. Und wir freuen uns wie immer auf euer Feedback. Also vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.